Du hörst Besser als Eden von Nancy Guthrie, gelesen von Petra Piatta. Einleitung. Würde ich dir meine Lebensgeschichte erzählen, so würde ich dir wahrscheinlich davon berichten, wie mein Leben begann. In Kansas City, Missouri. Ich würde von meinen Eltern Claude und Ella Dee sprechen, von meinem Ehemann David und unseren Kindern Matt, Hope und Gabriel. Ich würde dir von den wichtigsten Ereignissen meines Lebens erzählen, wo ich aufgewachsen und wo ich zur Universität gegangen bin, wo meine Karriere begonnen hat, wie ich David kennengelernt und geheiratet habe, wie mein Leben sich verändert hat, als mein Sohn Matt geboren wurde und wie es sich noch viel mehr verändert hat, als meine Kinder Hope und Gabriel gestorben sind. Ich würde dir erzählen, wo ich lebe, in Nashville, und was ich dort Tag für Tag mache, schreiben und lehren, es vermeiden, in den Supermarkt oder ins Fitnessstudio zu gehen, mit Freunden durch den Park spazieren, die Wäsche machen, E-Mails beantworten, meinen Podcast editieren, in die Gemeinde gehen, Abendessen kochen, mehr Fernsehen, als mir lieb ist zuzugeben, und schließlich ins Bett gehen. Obwohl all diese Dinge echte Aspekte meiner eigenen Geschichte sind, sind sie dennoch nicht die wichtigsten. Sie würden schlicht nicht die tiefgreifendsten Realitäten wiedergeben, die meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft geformt haben. Es gibt da eine andere Geschichte, eine Geschichte, die auf den Seiten der Bibel zu finden ist, vom ersten Buch Mose bis hin zum Buch der Offenbarung. Eine Geschichte, die mich prägt und definiert, woher ich komme, warum ich so bin, wie ich bin, was mein alltägliches Leben ausmacht und was in der Zukunft vor mir liegt. Es ist diese Geschichte, die meine größten Freuden erklärt, aber auch die Orte der Leere in mir, wo Zufriedenheit unerreichbar scheint. Es ist die Geschichte, die meinen Drang, jemand Besonderes zu sein, ebenso erklärt, wie meine Geneigtheit, mich wie ein Niemand zu fühlen. Sie erklärt, was mich zum Weinen oder zum Lachen bringt. Diese Geschichte erklärt mein Verlangen, hübsch auszusehen, mein Streben nach einem angenehmen Leben, mein Bedürfnis nach einem Zuhause und Sicherheit und nach so vielem mehr. Und ob du es weißt oder nicht, dieselbe große Geschichte, die sich in den 66 Büchern der Bibel findet, formt auch die Welt, in der du lebst, wer du bist und wonach du strebst. Darum müssen du und ich diese Geschichte kennen. In ihr finden wir die Antworten auf die Fragen nach dem, was wirklich zählt, für heute und in Ewigkeit. Diese Geschichte hat die Kraft, alles an unseren eigenen Geschichten auf den Kopf zu stellen. Eden, wo deine Geschichte beginnt. Die Geschichte der Bibel beginnt damit, dass Gott in 1. Mose 1 Himmel und Erde erschafft und Adam und Eva in einen Garten namens Eden setzt. Eden war ein heller und schöner Ort. Wir neigen dazu, von ihm als einem Ort der Perfektion und der Endgültigkeit zu denken. Oft formulieren wir unsere Wünsche für die Zukunft als die Wiederherstellung von oder die Rückkehr zu diesem paradiesischen Ort. Es ist jedoch Tatsache, dass der Garten Eden, von dem wir in 1. Mose 1 und 2 lesen, noch nicht alles war, was Gott für seine Schöpfung im Sinn hatte. Er war unbefleckt, aber unvollständig. Er war voller Potenzial, aber dennoch nicht alles, was Gott für das Zuhause, das er mit seinem Volk teilen würde, im Sinn hatte. Von Anfang an war der Garten Eden nicht nur dafür gedacht, statisch zu sein. Er war auf etwas hin ausgerichtet. Ebenso waren Adam und Eva noch nicht das, was Gott für sein Volk im Sinn hatte. Sie waren sündlos, aber noch nicht herrlich, zumindest nicht so herrlich, wie Gott es für sie vorgesehen hatte. Adam und Eva wurde etwas Besseres verheißen, sollten sie Gottes Wort gehorchen. Doch das Traurige an der Geschichte Edens ist, dass Adam und Eva nicht gehorchten. Alles in Eden lief schrecklich schief. Das ist der Teil der Geschichte der Bibel, der erklärt, warum so vieles in unseren Geschichten schiefläuft. Das ist der Teil der Geschichte, der uns die tiefschürfenden Antworten auf die Warum-Fragen in den Verzerrungen, Verletzungen und Kämpfen unseres Lebens liefert. Glücklicherweise endet die Geschichte, die in Eden ihren Anfang genommen hat, dort noch nicht. Gottes Plan für seine Welt und sein Volk konnte von der menschlichen Sünde nicht durchkreuzt werden. Selbst jetzt arbeitet Gott an seinem Plan, der weit mehr vorsieht, als die bloße Unversehrtheit seiner Schöpfung wiederherzustellen. Christus kam und vollbrachte, was notwendig war, um uns den Weg zu bereiten, und zwar nicht nur zurück in den Garten Eden. Das Ziel ist ein Zuhause, welches noch viel herrlicher sein wird als Eden, und ein Leben, das noch viel besser sein wird als das, was Adam und Eva dort genossen haben. In welcher Hinsicht wird es besser sein? Genau darum soll sich dieses Buch drehen. Jedes Kapitel wird ein Motiv aufgreifen, das sich vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung durch die Bibel zieht und uns einen Aspekt der Herrlichkeiten und Vorzüge des neuen Himmels und der neuen Erde, welche wir auch Eden 2.0 oder das neue Eden, die neue Schöpfung, die Stadt, die kommen wird oder das neue Jerusalem nennen können, zeigen soll. Ein Ort, der nicht nur unserem Leben in dieser mit Sünden belasteten Welt überlegen ist, sondern auch dem, was Adam und Eva im ersten Eden erleben durften. Trotzdem ist dieses Buch nicht einzig und allein auf das ausgerichtet, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und den neuen Himmel und die neue Erde aufrichtet. Die Herrlichkeit, das Leben, die Intimität, die Sicherheit und die Neuartigkeit dieser Zukunft sind nicht ausschließlich der Zukunft vorbehalten. Noch erleben wir das Verheißene nicht in der Fülle und Vollkommenheit, wie wir es eines Tages erfahren werden, und doch bricht die verheißene Zukunft heute schon ins Hier und Jetzt hinein. Das Markus-Evangelium beginnt damit, dass es uns die gute Nachricht übermittelt, die Jesus zu Beginn seines Dienstes verkündigt. Jesus sagte: „Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“ Markus 1, Vers 15. Mit Christi Menschwerdung kam etwas völlig Neues in diese Welt. Mit Jesu Auferstehung strömte dieses Neue dann in die Welt hinein. Auch heute noch verbreitet es sich überall in der Welt, wann immer das Evangelium verkündet und von Menschen aus allen Nationen angenommen wird. Die Kraft des Evangeliums schafft dort neues Leben, wo Tod herrschte, Hoffnung, wo Verzweiflung sich breit machte, Schönheit, wo Zerbrochenheit vorherrschte. Wenn das Evangelium in die Welt hinausgeht und durch den Glauben Menschen für den auferstandenen Christus ergreift, verändert die neue Schöpfung diese Welt. Davon spricht Paulus, wenn er schreibt: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 2. Korinther 5, Vers 17. Um es anders auszudrücken: mit dem auferstandenen Christus verbunden zu sein bedeutet, dass die Neuheit, die Herrlichkeit und das Leben des größeren Eden hier und jetzt in dein Leben bricht. Die Herrlichkeit dieser Zukunft zu erfassen, verändert heute dein Gefühl der Beschämung. Ein Überzeugtsein von einer sicheren Zukunft hilft dir in der Gegenwart, deine Furcht vor dem Tod zu überwinden. Eine wachsende Wahrnehmung deiner Identität als Himmelsbürger verändert, wie du dich heute selbst siehst. Sich wahrhaftig auf die Liebesbeziehung, die wir für alle Ewigkeit genießen werden, einzulassen, erwärmt jetzt unsere Herzen für Christus. Paulus schreibt, dass wir diejenigen sind, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. 1. Korinther 10, Vers 11. Wenn das wahr ist, möchten wir mehr vom Ende der Zeiten verstehen. Wir wollen sehen, was uns der erste Garten über den kommenden Garten zu sagen hat. Über einen sichereren, befriedigenderen und herrlicheren Garten, der besser sein wird als das erste Eden und in welchem wir vorherbestimmt sind, auf ewig zu leben.